Versuchungen und Anfechtungen, das ist unser Thema heute. Das wurde schon in dem Wochenspruch angedeutet. Und wer genau hingehört hat bei dem Psalm, der hat auch schon gemerkt, da geht es um Versuchung, die Versuchungsgeschichte Jesu. Aber was sind das für Begriffe? Was bedeutet Versuchung und was bedeutet Anfechtung? In unseren frommen christlichen Kreisen verstehen wir die Begriffe. Zumindest wenn wir unter uns sind und wenn wir so einigermaßen christlich sozialisiert sind. Aber wie sieht es sonst aus in unserer Gesellschaft? Fangen wir mit dem Begriff Anfechtungen an. Das ist eher ein Begriff aus der Rechtssprache. Man kann Verträge anfechten, wenn man sich betrogen fühlt. Wenn also eine Vertragspartei die andere getäuscht hat, dann kann der Getäuschte den Vertrag anfechten, also annullieren. Und dann ist, wenn alles glatt geht, alles so, wie es vorher war, bevor der Vertrag geschlossen wurde. Das ist eine Anfechtung. Das hat natürlich nichts mit dem Begriff zu tun, den wir als Christen benutzen. Hier sind Anfechtungen eher Versuchungen. Aber auch dieser Begriff kann verfälscht werden. Und er kann auch verharmlost werden. Die Werbung hat sich das ganz einfach gemacht. Und vielleicht habt ihr schon im Ohr, da gab es doch die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Ich verkneife mir, den Namen der Firma zu nennen. Aber Schokolade essen hat wirklich nichts mit geistlichen Versuchungen zu tun. Versuchung bedeutet, ich werde überredet, etwas Falsches oder etwas Negatives zu tun oder zu reden. Und darum geht es in unserem Bibeltext. Wir finden ihn in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht, wir haben es eben gesprochen, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es: Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Habt ihr das auch schon mal erlebt, wie Jesus? Ja, wahrscheinlich nicht in der Wüste und wohl auch nicht nach 40 Tagen Fasten und wohl auch nicht so massiv wie hier in dieser Versuchungsgeschichte Jesu. Aber das andere dürften wir alle schon irgendwie erlebt haben, Anfechtungen und Versuchungen. Der Glaube wird angefochten, er wird massiv auf die Probe gestellt. Wir werden versucht zu sündigen, vielleicht sogar dazu verführt, etwas ganz Schlimmes zu tun. Und es kommt aus heiterem Himmel, so plötzlich, so unvorhergesehen. Da haben wir gerade eben noch gute Erlebnisse gehabt und dann kommt der Rückschlag. Da haben wir gerade eben noch erst echt gute Erfahrungen mit Gott gemacht und auf einmal ist alles wie weggeblasen. Erst der geistliche Höhenflug und danach der Absturz. Schrecklich. Warum ist das so? Warum müssen wir Versuchungen und Anfechtungen durchmachen? Warum? Sehen wir uns die Versuchungsgeschichte Jesu an. Jesus stand am Anfang einer großen Aufgabe. Gott hatte viel mit ihm vor. Gerade hatte Jesus sich taufen lassen. Gott hatte sich in besonderer Weise zu seinem Sohn bekannt. Gott hatte ihn also bereits gesegnet und ihm gute geistliche Erlebnisse geschenkt. Wer hört schon eine Stimme aus dem Himmel? Jesus konnte jetzt eigentlich nur gespannt sein, wie es weitergeht, was Gott mit ihm vorhaben würde. Und genau in diese Situation trat der Versucher. Er trat ganz massiv an Jesus heran. Die Anfechtungen kamen. Der Teufel versuchte, Jesus mürbe zu machen. Er versuchte, nach allen Regeln ihn runterzumachen. Er versuchte es nach allen Regeln seiner teuflischen Kunst. Machen wir uns das eigentlich immer klar, dass wir es bei Versuchungen und Anfechtungen mit dem Teufel zu tun haben? Ja, mit wem denn sonst? Wer hat ein unbändiges Interesse daran, dass wir in unserem Glaubensleben nicht vorankommen? Wer ist brennend daran interessiert, uns andauernd Fallen zu stellen, uns zu ärgern? Wer kriegt sich vor Schadenfreude nicht ein, wenn er uns wieder einmal hereingelegt hat und wir unseren himmlischen Vater betrübt haben? Mir fällt nur einer ein. Der Gegenspieler Gottes, der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Es ist nicht modern, vom Teufel zu reden. Die meisten Menschen glauben nicht, dass es einen Teufel als Person gibt. Das Böse leugnen sie nicht, denn das ist ja mit Händen zu greifen. Aber das Böse als Person, das kommt ihnen doch ziemlich altertümlich vor und da fallen ihnen gleich diese Bilder aus dem Mittelalter ein. Ein gehörntes Wesen mit Pferdefuß und Eselschwanz und potthässlich. Doch die moderneren Bilder sind auch nicht besser. Wie zum Beispiel in der Werbung Engelchen und Teufelchen eingesetzt werden, da kann der moderne und aufgeklärte Mensch doch nur müde lächeln. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Oder denken wir an das Kasperle-Theater. Wenn dort die Figur des Teufels erscheint, dann geht meist das Gelächter der Kinder schon los. Denn die wissen ganz genau, dass der Kasper an der nächsten Ecke wartet und der gehörnten Puppe gleich was auf die Mütze gibt. Der Teufel als Witzfigur. Worüber man lächelt, das nimmt man nicht ernst. Das unterschätzt man aber auch. Es kommt aber nicht darauf an, was modern ist oder was die Leute glauben oder meinen. Es kommt darauf an, was wahr ist. Und der Teufel ist nicht harmlos, wie er bildlich dargestellt wird. Er ist gerissen und hinterhältig. Man kann ihn nicht richtig einordnen, er ist nicht sofort erkennbar, er tarnt sich, er versteckt sich. Und bei manchem unserer Mitbürger versucht er sich eben so zu tarnen, dass er sie glaubt, es gebe ihn überhaupt nicht. Wie raffiniert. Der Teufel tarnt sich. Er sagt nicht, Achtung Leute, ich bin's. Ich versuche euch jetzt. Viel Spaß. Nein, er stellt Fallen. Und er lässt uns hereinfallen. Seine Einflüsterungen begleiten uns eigentlich den ganzen Tag. Er will unsere täglichen Entscheidungen beeinflussen. Er will uns in die falsche Richtung bringen, zum Negativen hin. Da ist es angebracht, vorsichtig zu sein, damit wir nicht einfach auf die teuflischen Fallen hereinfallen. Es ist kein Realismus, wenn wir die Existenz des Gegenspielers Gottes leugnen oder ignorieren. Es ist vielmehr realistisch, mit seiner List zu rechnen und wachsam zu sein. Sehen wir uns ein paar Fallen an. Was meint ihr wohl, wer uns vom Bibellesen und Gebet abhalten will? Oder wer möchte uns daran hindern, einen christlichen Lebensstil zu leben? Wer will uns daran hindern, dass wir unser geistliches Leben pflegen und fördern? Wer redet uns ein, dass man auch ruhig mal einen Gottesdienst ausfallen lassen kann? Wer verschließt unseren Geldbeutel, wenn es um Reich Gottes geht? Wer hindert uns an der Mitarbeit in der Gemeinde? Wer lässt Zweifel an der Liebe Gottes in uns hochkommen? Wer lässt uns ein schlechtes Bild von der Gemeinde haben? Mir fällt immer nur der eine an, der auch in der Bibel genannt wird, Lügner von Anfang an. Wer hält Menschen davon ab, eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus zu treffen? Wer hindert die Leute daran, sich taufen zu lassen? Wer sabotiert geistliche Fortschritte? Wer ist es, der sich immer wieder querstellt und uns auflaufen lässt? Mir fällt immer nur der eine ein. Und ich ärgere mich darüber, wie wir immer wieder auf ihn hereinfallen. Überall, wo geistliches Leben entsteht, da will der Teufel das zerstören. Überall, wo geistliches Geschehen emporwächst, da greift mit Sicherheit der Gegenspieler Gottes in seine Trickkiste und er bringt Versuchungen und Anfechtungen. Wo Gottes Licht aufleuchtet, da kommt er bestimmt mit seiner Dunkelheit. Und dabei bedient er sich nicht einmal schlechter Menschen. Das auch, aber nicht nur. Denn bei denen würden wir es ja meilenweit gegen den Wind sehen, dass da nichts Gutes kommt. Er benutzt zu Versuchungen und Anfechtungen oft sogar Menschen, die wir lieb haben, die wir achten. Und gerade dann sind wir ja richtig verwirrt. Oder er benutzt andere Christen, um uns eins auszuwischen. Daran hat er besonders seine teuflische Schadenfreude, wenn er Christen gegen Christen aufhetzt. Es ist ja selten so, dass der andere absichtlich Böses will. Meist ist es eher ein Unfall oder es ist ein Missverständnis. Der andere hat es gar nicht beabsichtigt, dass ich mich angegriffen fühle. So raffiniert arbeitet der Gegenspieler Gottes. Wir müssen wirklich auf der Hut sein. Doch drei Tricks scheint der Teufel bei all seiner Tarnung immer wieder zu beachten. Der erste Trick, er versucht uns immer an den schwächsten Stellen. Hat jemand beim Geld seine schwache Stelle, dann setzt der Teufel da an. Sind es die Nerven, dann ist dort der Ansatzpunkt. Der schwache Punkt kann das andere Geschlecht sein oder die Faulheit oder die Zeiteinteilung oder die Zunge oder vieles andere. Wir können sicher sein, dass der Teufel genau da ansetzt. Das Zweite, er versucht uns an unseren stärksten Stellen. Unsere Stärken sind oft auch unsere Schwächen. Denn hier erwarten wir in der Regel keine Angriffe und Versuchungen. Hier fühlen wir uns ja stark. Aber wenn sie dann doch kommen, die Versuchungen, dann fallen wir darauf herein. Und das Dritte, gerade dann, wenn sich in unserem Leben geistlich etwas tut, dann sind die Versuchungen nicht fern. Wenn wir vor Gott eine wichtige Entscheidung treffen und festmachen wollen, wenn wir uns entschließen, verbindlicher zu sein, wenn wir uns mit unserer ganzen Person unter Jesus Christus stellen wollen, dann können wir sicher davon ausgehen, dass der Teufel nicht schläft. Genug mit dem Negativen. Wie werden wir nun mit den Anfechtungen und Versuchungen fertig? Bei mir persönlich erlebe ich das so: Sobald mir aufgeht, dass die Versuchung ein Angriff des Teufels ist, dann hat die Versuchung schon ein Stück seiner Macht verloren. Denn ich weiß ja, Gott ist stärker. Und Gott lässt nicht mehr Versuchungen an mich heran, als ich aushalten kann. Die Versuchung kann mich dann nicht so leicht unterkriegen, denn Gott ist der Sieger. Auf seiner Seite habe ich Teil an seiner Macht. Wenn Gott mir dafür die Augen geöffnet hat, dann ist die Macht des Teufels zumindest ein Stück gebrochen. Wie war das eigentlich bei Jesus? Gleich am Anfang steht ein interessanter Satz: Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel versucht werden sollte. Da führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste und er sollte vom Teufel versucht werden. Das Wort versuchen kann man auch mit auf die Probe stellen übersetzen. Der Teufel versucht uns, damit wir versagen. Das ist sein Ziel. Wir sollen eine Bauchlandung machen. Gott dagegen stellt uns auf die Probe, damit wir stärker werden. Unser Glaube soll tragfähiger werden. Unser Vertrauen auf Gott soll sich festigen. Das ist Gottes Ziel. Und deshalb lässt er Versuchungen zu. Drei Versuchungen hatte Jesus zu durchstehen. Und die sind irgendwie ein Urbild für alle Versuchungen. Die erste Versuchung, da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete: In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Jesus stand hier vor der Entscheidung, ob er zuerst seine eigenen Bedürfnisse befriedigte oder ob er auf Gottes Hilfe wartete. Oft stehen wir vor einer ähnlichen Entscheidung. Befriedigen wir zuerst unsere eigenen Bedürfnisse oder setzen wir uns zuerst für Gott und sein Reich ein? Wie sind da die Prioritäten? Zuerst der Bauch oder zuerst der Geist? Jesus verspricht uns in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wer das umdreht und zuerst für sich selbst sorgt, der kann Gottes Segen nicht so erleben, wie das hier versprochen ist. Wenn Jesus sich selbst Brot gemacht hätte, dann hätte er nicht das erlebt, was am Ende dieser Geschichte steht. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Was tat also Jesus gegen die Versuchung? Er vertraute seinem himmlischen Vater und wartete auf seine Hilfe. Die zweite Versuchung. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den heiligen Schriften steht: Deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete: In den heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus stand hier vor der Entscheidung, ob er sich auf eine Sensation einlassen wollte oder ob er Gott vertraute. Jesus sollte sich absichtlich in Gefahr bringen und Gott damit herausfordern. Es geht also um den Gegensatz, um die Alternative Vermessenheit oder Glaube. Maße ich mir etwas an und fordere Gott damit heraus oder vertraue ich Gott? Es gibt zwar gottgewollte Gefahren und in denen wird Gott uns zur Seite stehen, aber wir dürfen uns nicht absichtlich in brenzliche Situationen bringen und dann erwarten, dass Gott machtvoll eingreift und dass er alles das wieder in Ordnung bringt, was wir selbst leichtsinnig verschuldet haben. Die dritte Versuchung. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan! In den heiligen Schriften heißt es: Vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Jesus stand hier vor der Entscheidung, ob er einen Kompromiss mit dem Bösen eingehen würde oder ob er sich ganz eindeutig auf Gottes Seite stellen würde. Kompromisse mit dem Bösen sind eine gemeine teuflische Falle. Dahinter steht letztlich die Meinung, man käme in Gottes guter Schöpfung nur mit den Mitteln des Teufels voran. Wie absurd ist das? Jesus machte ganz unmissverständlich deutlich, das Böse lässt sich nicht überwinden dadurch, indem man einen Kompromiss mit dem Bösen eingeht. Jesus stellte sich eindeutig auf Gottes Seite. Er vertraute seiner Macht und seinen Wegen. Und das sollen wir auch tun. Wie werden wir also mit Versuchungen und Anfechtungen fertig? Nur indem wir uns eindeutig und fest auf Gottes Seite stellen. Wir sehen auf unseren himmlischen Vater und vertrauen ihm fest. Er ist der Stärkere. Er will uns segnen und will uns helfen. Und aus jeder überstandenen Versuchung gehen wir als Gestärkte hervor. Und das tut Gott. Er wendet Schlimmes zum Guten. Der Erfolg des Bösen ist nie endgültig. Er ist immer nur vorläufig. Gott hat das letzte Wort. Und unser Gott ist es, der aus allem Negativen immer noch Positives machen kann. Und wir dürfen gespannt sein, wie er das in unserem Leben macht. Sehen wir also auf ihn. Amen.